Es war die Bitte, dass ich etwas sage zum Büchertisch. Es war die letzte Versammlung dieser Serie, aber vielleicht will sich der eine und der andere dort noch einmal umsehen. Bruder Derksen bat mich, etwas zu sagen. Also es sind Kassetten, die sind wohl fast selbstverständlich, beziehungsweise nicht, es braucht nicht der langen Erklärung. Es sind wohl zum größten Teil Aufnahmen von Vorträgen, die ich gehalten habe. Zum Teil vielleicht auch Lieder von meiner Frau und mir, das kann ich jetzt aber nicht aus dem Stegreif sagen. Es sind Hefte dort von meiner Frau verfasst für Frauen. Und dann hat es einige Bücher. Ich werde jetzt nicht auf die Kinderbücher zu sprechen kommen. Es sind einige für Kinder da, die der Verlag des Friedensboten empfohlen hatte. Aber von uns aus sind Bücher dort von mir verfasst. Ein Buch über eine Einleitung in das Thema der Lehren der Heiligen Schrift. Das beginnt mit einer Abhandlung über die Bibel selbst und wie man mit ihr umgeht. Und dann etwas über die Hauptlehren der Heiligen Schrift, wie man die Lehren der Heiligen Schrift studieren kann. Dann ist ein Buch über die Lehre von Gott. Das ist ein Lehrbuch, wird wohl auch in einigen Bibelschulen verwendet. Die verschiedenen Aspekte, was ist es um die Kenntnis Gottes? Wieso glauben wir an einen Gott? Wie lernen wir ihn kennen? Und dann etwas über sein Wesen, seine Größe, seinen Charakter, seine Zahl. Er ist ja eins, aber auch gleichzeitig drei. Was ist es um diese Dreieinigkeit? Und als letzter Teil etwas über die Tätigkeit Gottes in der Schöpfung, in der Erhaltung dieser Welt und wie er uns auch persönlich trägt. Das ist die Lehre von Gott und ein drittes Buch ist dort, ein Büchlein über den Heiligen Geist. Das war das erste, das herauskam, weil das Thema einerseits so brisant war, zum anderen, weil das das Material war, das ich schon einigermaßen bereit hatte, parat hatte. Die anderen brauchten mehr Arbeit mit der Zeit. Ein früherer Student von mir, Achim Hähnel, war eine große Hilfe im Verfassen dieser Schriften. Es sind einige Bücher übersetzt ins Russische. Eines, glaube ich, ist die Übersetzung dieses Erstgenannten über die Lehren der Heiligen Schrift, wie man die Schrift studiert. Und ein anderes dürfte sein, der Christ und die Welt. Das waren Vorträge, die ich einmal gebeten wurde zu halten in Gummersbach auf dem Bernberg. Und das wollten sie in schriftlicher Form haben und ist jetzt schließlich auch in Russischen herausgekommen. Vielleicht ist noch ein drittes, ich denke ja, ich weiß aber nicht welches. Demnächst soll herauskommen, in nächster Zukunft, eine erweiterte Fassung des Buches über den Heiligen Geist, eine ganz überarbeitete Fassung. Dann ein Buch oder eine Serie über die Gemeinde, aber das erste in dieser Serie hat mit dem Wesen der Gemeinde zu tun. Was ist Gemeinde? Geschichtlich, im Prinzip und dann einige Beispiele, Bilder in der Heiligen Schrift für die Gemeinde, die es uns deutlicher machen, was denn die Gemeinde ist. Ja, das ist aber noch nicht auf dem Büchertisch. Noch ein anderes Buch ist die Übersetzung der Briefe des Neuen Testamentes. Diese Übersetzung liegt schon einige Jahre vor. Wir haben die Briefe überarbeitet und in nächster Zukunft sollen dann auch die geschichtlichen Bücher des Neuen Testamentes, die Evangelien und die Apostelgeschichte, zusammen mit diesen Briefen herauskommen, also das gesamte Neue Testament. Aber wir sind immer noch bei der Korrekturarbeit. Übersetzung ist eine schwere Arbeit Und das Neue Testament soll viele Fußnoten haben, das heißt Hilfen, wie kann der Text vielleicht noch aussehen, also Alternativen und dann hinten einige Anhänge, Verständnishilfen über verschiedene Texte, die besonders schwierig sind. Wir haben schon lange an diesen gearbeitet. Wie ist zum Beispiel, warum wird ein bestimmter Text gerade so übersetzt und nicht anders? Oder was bedeutet diese Übersetzung? Die Übersetzung ist vielleicht klar, aber nicht die Bedeutung. Es gibt eine Menge solcher Texte. Immer wieder kursieren diese Fragen in den Gemeinden und nun haben wir eine Reihe von solchen schwierigen Texten bearbeitet und die sollen dann im Anhang besprochen werden. Also das einige paar Worte über den Büchertisch. Es sind noch einige Bücher, eins besonders kann ich vielleicht erwähnen. Wenn ihr einen Bibellehrer einmal einladen wollt, dann könnte ich den Bruder Zimmermann, vielleicht ist er hier und da bekannt, ist ein hiesiger Bruder, er kommt aus den Baptistengemeinden, aber er ist etwas einsam geworden in seiner Gegend, aber er tut einen sehr gesegneten Dienst schon seit vielen Jahren. Er ist nicht als Theologe ausgebildet, er hat Psychologie studiert, hat sich dann aber abgewandt von der weltlichen Psychologie, weil er sah, wie unbiblisch sie war, hat sich dafür sehr intensiv mit der christlichen, biblischen, geistlichen Seelsorge befasst. Und es liegt ihm am Herzen, uns allen zu helfen, wie wir einander helfen können. Er bat mich dringlich, Material von mir zu verwenden, und das ist dann dort zum Teil eingebaut. Einander helfen, glaube ich, heißt das Buch von Karl Zimmermann. So, jetzt wollen wir uns noch einmal dem Philipperbrief zuwenden. Der Apostel Paulus wusste sich im besonderen Maße verbunden mit der kleinen Gemeinde in der Stadt Philippi. Er hatte eine sehr freundliche, fröhliche Beziehung zu diesen Christen und sie standen ganz zu ihm. Zwischen ihnen und ihm war wohl kein Problem. Es gab einige Probleme in der Gemeinde, keine großen, glaube ich, sonst hätte er die entsprechend angesprochen. Aber er weiß um Probleme in anderen Gemeinden und sagt den Geschwistern in Philippi, passt auf, dass das nicht bei euch Fuß fasst. Er warnt sie also vor Streitigkeiten, die aus dem Judentum kommen konnten, aus dem Teil des Judentums, der Paulus entgegengestellt war, die nicht mit ihm sympathisierten oder mit seinem Evangelium. Also der Philipperbrief bringt eine besondere Verbundenheit des Apostels mit den Philippern zum Ausdruck. Und er ist in der Gefangenschaft in Rom und schreibt ihnen diesen Brief, um sie zu trösten. Vielleicht nimmt Epaphroditus ihn mit, ein Bruder aus der Gemeinde wohl. Und dieser Brief soll sie dann aufrichten und zur neuen Freude führen. Besonders freut ihn die Gemeinschaft am Evangelium und für das Evangelium. Er freut sich, dass sie so intensiv beteiligt sind an der Förderung der Arbeit des Evangeliums im Kreis Philippi und darüber hinaus. Wir dürfen annehmen, dass ähnlich wie die thessalonischen Christen das Zeugnis von diesen wenigen Christen hinausging in die ganze Gegend. Die Thessalonicher befanden sich weiter westlich. Die Philipper waren eher am östlichen Rande von Makedonien. Die Thessalonicher dann weiter westlich. Thessalonich war wohl die Hauptstadt dieser Provinz. Manchmal war es ein selbstständiges Land. Im Süden lag Achaia, wo dann Athen und Korinth lagen. Nur zur Orientierung, das war dann Griechenland. Manchmal war Makedonien im Norden auch ein Teil von Griechenland. Manchmal war, je nach den politischen Verhältnissen, bestand Griechenland nur aus dem südlichen Teil Achaia. Dort waren die Philosophen zu Hause, aber Aristoteles war auch in den Norden gekommen und vom König Philipp, im Lateinischen nachgebildet, sagen wir vielleicht Philippus, aber in der antiken Geschichte heißt er Philipp. Philipp von Makedon hatte den Aristoteles geholt, einer der führendsten Philosophen Griechenlands, um ein Lehrer für seinen Sohn, der Alexander hieß, zu sein. Dieser Aristoteles hatte eine besondere Auffassung, eine besondere Philosophie. Er war kein Christ, war ein Weltmensch. Aber er meinte, es sei nicht gut, dass die Leute im Streit miteinander wohnten. Das war natürlich gut, aber seine Lösung war nicht die beste, denn Gott hatte es einmal, schon in 1. Mose lesen wir davon, so eingerichtet, dass jedes Volk seine Sprache hatte und jedes Volk sein Gebiet. Paulus spricht dieses Thema auch im Neuen Testament an, in der Apostelgeschichte. Gott hat die Grenzen dieser Länder bestimmt. Und der Mensch will diese Grenzen immer wieder aufheben und die ganze Sache durcheinander bringen, was wir jetzt in Deutschland erleben. Gott hatte das alles schön geplant und geordnet. Und die Völkertafel, die treffen wir dann in 1. Mose Kapitel 10 und 11 an. Und wie Gott dann die Leute jener Zeit gestraft hat, dafür, dass sie nicht nach Gottes Plan leben wollten, davon lesen wir auch in 1. Mose 11. Und da musste Gott sie zerstreuen und sie in Gruppen aufteilen, in Sprachgruppen. Seitdem driften sie einigermaßen auseinander, aber gleich darauf beginnt Gott mit einem neuen Plan. Und das ist der Plan, den er nur zum Teil dem Abraham offenbart. Er sagt ihm, komm, verlass du deine Gegend, deine Verwandtschaft und komm in ein Land, das ich dir zeigen werde. Du musst zunächst einfach einmal losgehen und ich werde dir schon zeigen, wo es hingeht. Abraham ist bereit gewesen, ins Nichts hineinzugehen mit seinem Gott. Und mit diesem Vater Abraham beginnt bekanntlich, das ist uns bekannt, die Geschichte eines neuen Volkes über drei Väter, dem Sohn Abrahams, dem Sohn Isaaks, der Jakob hieß, und dann mit den Söhnen dieses Jakobs. So beginnt die Geschichte Israels. Und diesem Volk offenbart Gott seinen Heilsplan durch Propheten. Und durch diese Propheten oder durch dieses Heil, besser gesagt, kommt Erlösung zu den Menschen, Versöhnung mit Gott. Paulus schreibt davon an die Epheser. Und dadurch, dass sie mit Gott versöhnt sind, werden sie miteinander versöhnt. Jetzt können sie miteinander leben. Und was der Mensch immer wieder anstrebt, das Miteinander durch das Vermengen von gegenseitig Fremdem, was aber nicht gelingt, das schafft Gott in uns durch seinen Heiligen Geist. Wir werden eins mit ihm. Das Sprachproblem wird somit aufgehoben. Wir benutzen noch die gegenwärtigen Sprachen, aber es macht uns nichts mehr aus, welche Sprache wir sprechen. Solange wir die Sprache Gottes, die Sprache des Geistes kennen, so können wir miteinander Gemeinschaft haben. Und so können in einer Gemeinde durchaus Menschen verschiedenster Nationalität und ethnischen Herkunft zusammenwohnen. Davon habe ich hier in dieser Gemeinde gehört, glaube ich. Wir kommen in die Gemeinde Halle bei Bielefeld. Dort ist ein lieber Bruder, ein Türke, ein junger Mann, der zum Glauben kam, eine Deutsche geheiratet hatte, ein lieber Bruder, er ist eins mit den anderen Geschwistern. Oder ein anderes Beispiel. Ich lernte Dr. Paisley kennen, der in den weltlichen Zeitungen keinen guten Ruf hat. Aber das ist nicht das Werk Gottes, sondern das Werk Satans in der Journalistik. Denn Dr. Paisley ist ein Gottesmann, der das klare Evangelium in Irland verkündet. Er ist zwar tätig in der Politik, aber er meint es gut. Er kennt den Plan Gottes. Und in seiner Gemeinde bekehren sich immer wieder Menschen. Wir wissen, dass dort unbekehrte Protestanten und unbekehrte Katholische miteinander verfeindet sind seit vielen Jahren. Es geht schon lange zurück. Aber wenn solche sich bekehren durch das Evangelium, das dort im Norden Irlands verkündet wird, dann können zwei bis auf den Tod früher verfeindete junge Männer in der Versammlung der Gläubigen sitzen und miteinander das Gesangbuch halten, miteinander singen, miteinander beten. Das tut der Herr. Und er macht wieder eins, was er auseinanderhalten musste wegen der Sünde. Und im Himmel wird es nur ein großes Volk Gottes sein. In Philippi gab es auch Menschen verschiedenen Hintergrundes. Da war ein Gefängniswärter, ein rauer Typ, der wohl keinen besonderen Anlass dazu hatte, Paulus und Silas in den Stock zu werfen. Aber man hatte sie ja wie Kriminelle geschlagen und so weiter, und er hat einfach den Schluss gezogen, das müssen furchtbare Männer sein, die muss ich also jetzt wirklich festmachen, damit die da nichts machen, auch nicht im Gefängnis. Und dann hat er sie in den Stock geworfen. Das heißt, sie mussten in Holz, wie eine hölzerne Kette oder ein Gestell, dort sitzen oder stehen, je nachdem. Konnten nicht sich hinlegen und schlafen, auf keinen Fall. Was machen sie? Sie beten. Und sie erleben das, wovon wir in diesen Tagen gesprochen haben. Die Freude, die nur aus Gott und Jesus selbst quillt. Und alle Widerwärtigkeiten zu überwinden vermag. Dort haben sie das, was Paulus im Philipperbrief schreibt, wirklich ausgelebt. Und diese Freude entwickelte sich zu einem Singen. Im Stock, vielleicht haben sie sogar geblutet, wenigstens am Rücken, wo sie mit Ruten geschlagen worden waren. Aber sie singen zum Lob dessen, der am Kreuz für sie erblutete, der sein Leben für sie hingab. Den haben sie besungen als ihren Herrn. In der Hoffnung, dass eines Tages auch wir mit ihm in seiner Herrlichkeit sein werden. Deshalb konnten sie ja singen, weil wir eine Hoffnung haben. Und der Herr hat geantwortet, wir kennen die Geschichte. Das hat dazu geführt, dass der Gefängniswärter dann zum Glauben kam. Die Frage, die er stellt, lässt vermuten, dass er die Botschaft von Paulus und Silas schon mitbekommen hatte. Wie kann ich gerettet werden? Die Frage kommt nicht einfach so aus den Ärmeln geschüttet. Die kommt aus einer Berührung mit Ewigkeitsworten. Und er wollte jetzt wissen, wie kann ich mit meinem Gott versöhnt werden? Die Antwort kam sehr schnell wie aus der Pistole. Die hatte Paulus fertig, das war seine Predigt. Und der Mann bekehrte sich und seine Familie hatte Vertrauen zu ihm sofort. Es waren keine Kleinkinder dabei. Es waren alles solche, die alt genug waren, an Jesus Christus persönlich zu glauben, Buße zu tun und sich an Jesus Christus zu wenden. Das haben sie gemacht. Und sie haben unbändige Freude gehabt in jener Nacht. Da dachte man nicht mehr ans Schlafen. Man hat die Wunden abgewaschen. Man hat etwas auf den Tisch gebracht und man hat gefeiert. Man freute sich, dass man an Jesus zum Glauben gekommen war. Das war Philippi. Ein Mädchen hatte sich bereits bekehrt, eine Frau, eine Geschäftsfrau, vielleicht noch einige andere. Als Paulus und Silas aus dem Gefängnis entlassen wurden, fanden sie einige Brüder vor im Hause der Lydia. Und sie haben ihnen zugesprochen und dann ging es weiter Richtung Thessalonich. Und wir wissen, dass er dann wegen dieser Tätigkeit in Jerusalem verhaftet wurde, schließlich nach Rom kam und er denkt weiter an all die Kinder im Glauben, die er hat zurücklassen müssen, in Kleinasien, in Israel, in Syrien, in Europa jetzt neuerdings. Und er denkt immer wieder an sie und er betet fleißig für sie. Was immer auch seine Umstände sind, er denkt an sie, er betet für sie, wie wenn sie in schwieriger Situation wären als er. Was immer auch er erlebt, ob er einfach in der Gefangenschaft ist, zu Hause, ob in der Wohnung, von der Lukas in der Apostelgeschichte 28 berichtet, oder dann später in der Haftzelle. Wir sind in der Zelle gewesen, in der Paulus gefangen gewesen sein soll in Rom. Oben das Loch, keine Tür, kein Fenster. Da lässt man den Gefangenen runter und da kann er nicht mehr raus. Es sei denn, jemand barmherzig ist. Wirklich eingeschlossen. Und da denkt er nicht an sein eigenes Los, sondern an seine Kinder im Glauben, auch an die Philipper. Und er betet für sie und er dankt, weil er weiß, dass sein Herr an der Arbeit ist in ihrem Herzen. So schreibt er auch an die Epheser. Er ist fest des Glaubens, dass Gott immer am Werk ist in seiner Gemeinde, im Leben eines jeden Einzelnen. Deshalb kann er auch immer wieder danken, wenn er Gebetsanliegen vorbringt. Ich möchte jetzt einige Verse lesen, wie das aussieht bei Paulus, wenn er trotz seiner Leiden auch im Gerichtsverfahren selbst immer an die anderen denkt. Das ist erstaunlich, finde ich. Ich kann es fast nicht fassen. Aber wenn ihr den Philipperbrief dabei habt, ich lese nach meiner Übersetzung, aber es weicht vielleicht nicht allzu sehr ab von der, den ihr vor euch habt. Vers 3 noch einmal. Es soll heute Abend zunächst einmal hauptsächlich um die Verse 7 und 8 gehen, aber des Zusammenhanges wegen beginnen wir zu lesen mit Vers 3, weil ja die Verse 3 bis 8, wie ich heute Morgen sagte, doch ein Guss sind. Ich danke meinem Gott bei aller Erinnerung an euch oder bei allem Gedenken, alle Zeit, in allem meinem Flehen für euch alle und tue das Flehen mit Freude wegen eurer Gemeinschaft. Das ist der Anlass seines Dankes. Wegen eurer Gemeinschaft für die gute Botschaft vom ersten Tage bis jetzt, von eben diesem überzeugt, dass der, der unter euch ein gutes Werk anfing, es auch zum Ziel bringen wird bis zum Tage Jesu Christi. So wie es gerecht für mich ist, dieses im Blick euch auf euch alle wohlwollend zu bedenken. Ich habe euch ja im Herzen, sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung der guten Botschaft, das ist das Evangelium, seid ihr alle mit mir meiner Gnade teilhaftig. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in dem Inneren Jesu Christi. Vers 8 scheint eine Begründung zu sein, für die, die aufmerksam gelesen haben, von Vers 7. Ich lese noch einmal Vers 8. Denn Gott, denn führt einen Satz ein, der etwas belegen soll, begründen soll. Dies ist, weil dies ist. Also dies kommt zuerst und dann das. Vers 8 würde also erst da sein. Mich verlangt nach euch allen mit dem Innern Jesu Christi. Und deswegen käme Vers 7. Bei, in meiner Gefangenschaft, beim Gerichtsverfahren und so weiter, seid ihr alle meiner Gnade teilhaftig. Aber so eng braucht man das nicht zu fassen. Sonst macht das nicht großen Sinn. Vers 8 ist das Ende dieses längeren Satzes und er scheint den ganzen Satz ab Vers 3 abzurunden. Wie wenn er sagen wollte, warum habe ich euch das jetzt gesagt? Warum habe ich euch erzählt, dass ich meinem Gott danke, wenn ich an euch denke und für euch bete? Warum habe ich euch erzählt, dass ich überzeugt bin, dass Gott dieses gute Werk, das er begonnen hat, weiterführen wird bis zum Tag Jesu Christi und so weiter? Warum erzähle ich euch das, meine Geschwister? Weil Jesus Christus in mir lebt und mit seiner Liebe liebe ich euch alle. Das ist, was Vers 8 sagt. Vers 8 heißt, in dem Inneren oder damals hat man gesagt, den Gedärmen, ja, den Teil, der unter dem Magen liegt. Aber das war ein Bild, das war ein Symbol. Dort meinte man sei der Sitz der Empfindungen. Und in unserer Sprache tun wir wohl, wenn wir einfach das Innere Jesu Christi sagen. Oder Luther übersetzt, glaube ich, das Herz, oder? Vers 8. Mit dem Herzen Jesu Christi, ja. So sagen wir das auch heute. In dem Herzen oder mit dem Herzen Jesu Christi. Mich verlangt nach euch. Ja, das Herz Jesu Christi, das Innere Jesu Christi, sein Geist, seine Seele, wohnt in Paulus, weil Christus in ihm lebt. Und das Herz, das die Liebe, das Verlangen von Jesus nach den Philippern pulsiert in ihm. Und diese Impulse, dieses Pulsieren ist sein Verlangen. Von sich aus ist Paulus nichts wie Holz. Das weiß er. Aber wenn Jesus in ihm wohnt und sein Geist in jeden Nerv des Paulus hineinreicht, dann ist Paulus ein Gefäß von Jesus. Dann hat Jesus ihn in Beschlag genommen. Und dann liebt Paulus mit der Liebe von Jesus. Und deshalb ist die Liebe von Paulus so stark. Nicht, weil Paulus so edel ist und imstande ist, durch alle fesselnden Situationen oder durch dieses Gerichtsverfahren vor dem Kaiser standzuhalten. Nee, das ist übernatürlich. Christentum ist Übernatürliches. Und wenn die Welt nicht den übernatürlichen Christus bei uns sieht, sieht sie keinen echten Christen. Erst das macht uns zu Christen, die im Abstand von der natürlichen Kümmerlichkeit dieser Welt dasteht und lebt. Also, Paulus liebt mit der Liebe Jesu und deshalb kann er beten, deshalb kann er danken. Deshalb hat diese Überzeugung und so weiter. Deshalb diese übersprudelnde Freude über die Gemeinschaft mit diesen Christen. Aber gehen wir jetzt zurück zu Vers 7. So wie es gerecht für mich ist. Also der Satz beginnt nicht hier, das ist offenbar. So beginnt man nicht einen Satz. Der Satz beginnt schon vorher mit Vers 3. Und er ist bis Vers 6 gegangen und jetzt sagt Paulus, das ist so wie dies. Die Sänger haben in Harmonie gesungen. Zwischendurch mal ein Solostück, das ist schön. Aber als Chor singen sie zusammen in Harmonie. Und zwar so, dass die Stimmen zueinander passen. Schlägt man einen Akkord auf dem Klavier, dann kann man eine Dissonanz schlagen, zwei Noten direkt nebeneinander, ob halb oder ganz. Und das stört uns, wenn wir das zunächst so hören. Befindet sich so eine Dissonanz als Einzelelement innerhalb eines größeren Stückes, dann kann das wie Gewürz sein. Das ist etwas pfefferig vielleicht, unnatürlich, aber es würzt das ganze Stück. Sebastian Bach, Johannes Sebastian Bach, hat sehr guten Gebrauch von solchen Dissonanzen gemacht. Aber wenn man zu viel von solchen da sind, dann sagt man, Junge, was ist das für Lärm? Ja. Uns verlangt von der Schöpfung her, wir haben ja einen Sinn für diese Dinge, wenn man einigermaßen musikalisch begabt ist. Und wir wissen schon, wenn die Töne zusammengehören. Schlagen wir nun eine Terze, das heißt zwei Noten, die drei Noten auseinander sind, A und dann C, oder zwei andere Noten, die eine Note dazwischen haben, dann ist das Harmonie. Dann können wir vielleicht eine Quinte schlagen oder sogar ein Akkord mit der Oktave eingeschlossen. Das ist dann etwas Vollkommenes, etwas Vollständiges. Normalerweise singt ein Chor vierstimmig. Er könnte aber auch achtstimmig singen, fünfstimmig. Das ginge, aber es ist einfacher, zwei-, drei- oder vierstimmig, da hört es normalerweise auf. Das ist Harmonie. Der Bass ist so oder gleichsam das Fundament, die Melodie ist das tragende Element und die anderen, die passen sich dort so dazwischen an. Im Griechischen haben wir ein Wort, das diese Harmonie anspricht. Das ist so wie das, oder dies entspricht dieses, oder dies ist in Harmonie mit diesem. Wenn die zwei zusammen sind, dann haben wir Musik, dann haben wir etwas Schönes. Und Paulus hat in den Versen 3 bis 6 einige Gedanken so nebeneinander hingestellt. Sie waren eine Linie, aber sie lagen so eins nach dem anderen nebeneinander. Und jetzt sagt er, was da steht, das ist wie Harmonie zusammen mit dem, was ich jetzt sage. Zusammen ist das Harmonie. Noch einmal, vielleicht lese ich ab Vers 5. Anlass zu meinem Dank ist eure Gemeinschaft, schon das war Harmonie, für die gute Botschaft vom ersten Tage bis jetzt, von eben diesem überzeugt, das heißt, diese Gemeinschaft ist möglich, weil Gott in Philippi ein gutes Werk begann mit der Verkündigung des Evangeliums. Von eben diesem überzeugt, dass der, der unter euch ein gutes Werk anfing, es auch zum Ziel bringen wird bis zum Tage Jesu Christi. Nicht zu schnell vergessen. Anlass zu diesem Dank ist die Gemeinschaft. Und ich bin überzeugt, dass das Werk, worin diese Gemeinschaft besteht, Gott weiterführen wird. Und diese Gedanken passen zu dem, was ich in Vers 7 sage. So wie es gerecht ist für mich, so von euch allen zu denken. Ihr sagt euch vielleicht, ich verstehe immer noch nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie lange ich gerätselt habe. Die Formulierung war fremd. Der Professor Schlatter, nicht zu verwechseln mit Schlachter, der die Übersetzung besorgte, das war ein sehr tiefgläubiger Mann, den der Herr gebraucht hat, und er hat Auslegungen des Neuen Testamentes gewirkt für die Gemeinde. Das sind Auslegungen, die man in einem Kreis, zu Hause oder in der Gemeinde einfach so lesen kann. Sie sind nicht das einfachste Deutsch manchmal, er hat ein sehr gutes Deutsch, aber doch verständlich. Sie erläutern den Text. Und Professor Schlatter hat versucht, diesen Vers zu erklären, Vers 7. Und er sagt ungefähr so, ja, wenn man einen Menschen liebt und ihn im Herzen hat, dann natürlich ist es das Richtige, dass man so spricht, wie Paulus gesprochen hat. Ja, ich kann das verstehen. Aber das war für mich noch nicht genug. Das ist zu selbstverständlich. Das ist wie wenn man dasselbe sagt. Man liebt jemanden und dann denkt man ihn. Natürlich, das ist Liebe. Ein junger Mann, der ein Mädchen liebt, der hat sie ständig im Kopf. Ja. Und wenn er fährt, kann es sein, dass er in die falsche Richtung fährt, nur weil das Mädchen da im Kopf ist. Ja. Das ist das Leben. Und der Apostel Paulus hat die Philipper im Herzen. Natürlich sagt er, ich danke meinem Herrn für euch und so weiter. Dazu kommt noch, dass das Wort, das er hier gebraucht, das wird vielleicht mit Pflicht übersetzt oder es ist Recht für mich oder es ist angebracht für mich, so zu denken. Aber das Wort ist einfach das Wort für gerecht, dass wir in Gerechtigkeit haben. Das ist ein starkes Wort. Es ist richtig so. Und das scheint doch eine stärkere Bewandtnis zu fordern. Paulus sagt, so wie es gerecht ist, dieses von euch allen zu denken. Ich lese weiter und dann komme ich zurück. Es ist gerecht für mich, dieses im Blick auf euch alle zu denken. Denn oder weil ich euch im Herzen habe, sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung der guten Botschaft seid ihr alle mit mir meiner Gnade teilhaftig. Der Gnade von Paulus? Nun, Paulus selbst hat keine Gnade. Aber es ist eine Gnade, die Jesus ihm zuteil wird. Und das ist dieselbe Gnade, die uns allen zur Verfügung steht. Er sagt, wenn ich im Gefängnis leide und die Gnade Jesu trägt mich, diese Gnade ist auch eure Gnade in euren Problemen in Philippi. Wenn ihr sie erlebt, seid ihr Teilhaber an dieser selben Gnade, die mich in dieser schwierigen Lage durchdringt. Ein kleines Beispiel, das bei euch auf der Hand liegt. Die Schwester und jetzt der Bruder immer noch, die wegen des Unfalls lange im Koma und im Krankenhaus liegen mussten, die haben die Gnade Gottes erlebt, nicht wahr? Ihr habt gebetet, wir haben drüben gebetet. Und der Herr hat sie durchgetragen, erstaunlicherweise. Und sie sind natürlich und wir alle dem Herrn Dank schuldig für dieses Wunder. Der Bruder Johann Ackermann, er braucht es immer noch in dieser schweren Lage. Jetzt stellen wir uns vor, er ist doch in einer viel schlimmeren Lage als wir hier, nicht wahr? Wir sitzen hier bequem, vielleicht haben wir unsere Problemchen, aber der sitzt mehr oder weniger liegt da ganz still. Es ist unnatürlich, stille zu liegen. Wir wollen uns bewegen. Sobald wir etwas wach sind, wollen die Muskeln anfangen zu arbeiten. Aber er liegt da. Und er erlebt die Gnade Gottes. Das braucht ein starkes Maß an liebender Hilfe. Ich sagte uns in diesen Tagen, Gnade ist die liebevolle Hilfe unseres Herrn, die Stärke unseres Herrn. Wenn Gott imstande ist, Johann Ackermann und der Schwester vorher durchzutragen, dann ist auch genügend Gnade für uns da. Wenn Gott imstande war, Paulus zu helfen, dann war er auch imstande, den Philippern zu helfen, die im Freien wohnten. Und Jesus will sagen, wenn ich imstande bin, diesem Mann Heilung zu schenken, dann bin ich auch imstande, seine Sünden zu vergeben. Das ist Harmonie. Da können wir verstehen, wie Gott arbeitet. Paulus kennt die Gnade Gottes und er betet auch, dass die Gnade Gottes am Werk sei bei den Philippern. Und wie sieht das aus? Nun gehen wir zurück in die Geschichte. Ich brach ab, wo er weiterreist nach Thessalonich. In Thessalonich gab es einen Aufruhr, und dann musste er nachts schleunigst die Stadt verlassen und es ging nach Beröa. Von Beröa nach Athen, von Athen nach Korinth. Dann ging es wieder weiter. Schließlich kam er nach Jerusalem und von Jerusalem nach Rom, wie wir wissen. Die ganze Zeit auf diesen Reisen denkt er an alle Kinder im Glauben. In Thessalonich, in Philippi, in Troas, in Ikonium, in Derbe, in Lystra, in Korinth, in Athen, überall. Er denkt an sie, er betet für sie. In jener Zeit auf dem Schiff, wo man dann auch Schiffbruch erlebte, trotz des Sturmes findet er Zeit, Fürbitte zu tun für andere, die vielleicht in weniger schwieriger Not sind, aber er betet für sie. Er kommt nach Rom als Gefangener. Er betet, er verkündet das Evangelium, betet aber immer wieder für diese Christen. Jetzt kommt es zum Verhör vor dem Kaiser, auf den er sich berufen hatte. In meinen Fesseln und bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Er hatte ja bei diesem Verhör eine Gelegenheit zu sagen, warum er in Jerusalem gefangen genommen wurde. Das war seine Gelegenheit. Und er konnte jetzt dem Kaiser das Evangelium bringen. Aber das hat ihn nicht vollkommen absorbiert oder beschlagnahmt. Immer wieder denkt er an die anderen, die an Jesus zum Glauben gekommen waren. Bei allem diesem habe ich euch im Herzen und ich bete für euch und ich danke Gott für euch und so weiter. Und er wusste, sie tragen mit an der Förderung, an der Beförderung des Evangeliums. Er wusste, dass sie eintraten im Gebet für ihn, sodass er imstande war, ein klares Zeugnis von sich zu geben in Rom. Und so war das eine Gemeinschaft für das Evangelium, nicht nur im Evangelium. Ist das nicht erstaunlich? Paulus war kein Mann, der aufging in den Dingen dieser Welt. Das ist klar, nicht wahr? Es ist klar, dass Paulus nicht viel Zeit hatte für Broterwerb. Er hat sich auch dafür Zeit genommen, musste oft sein eigenes Brot verdienen, nachts. Er hat manchmal nicht viel Schlaf bekommen, denn er war ein Leibeigener, ein Sklave Jesu Christi. Das spricht zu mir. Wir wollen uns immer schön bequem machen in dieser Welt. Und dann muss Gott immer wieder die Dornen ins Nest bringen, damit wir wieder flügge werden, damit wir wieder davonziehen müssen. Wollen wir nicht zu tief unsere Wurzeln in der Diesseitigkeit schlagen? Leben wir im Wort Gottes? Leben wir im Gebet in der Gegenwart Gottes, im Gebet? Lernen wir es, stets in einer Gebetsverfassung zu sein, jetzt und anschließend, wenn wir gleich die Versammlung schließen, im Foyer, wenn wir miteinander sprechen, sprecht doch miteinander im Zeichen der Ewigkeit. Nicht, wie viel das nächste Auto kosten wird. Darüber kann man mal sprechen. Das kann eine Basis sein, eine Freundschaft und so weiter. Aber früher oder später wollen wir auf den Herrn Jesus zu sprechen kommen. Da ist unser Leben. Sonst zerbröckelt alles. Lernen wir in der Ewigkeit zu leben. Junge Leute, lernt das. Man kann sehr bald merken bei einem Menschen, wo seine Gedanken sind. Er braucht nicht lange in diesem Haus zu sein. Da kann ich schon merken, wo die Gedanken sind. Denkt nicht, dass ich jetzt jeden von euch beobachten werde. Am liebsten beschäftige ich mich mit anderen Dingen. Aber man kann es sehen. Und dann fange ich an zu beten. O Herr, ergreife diese Person. Ergreife sie, fasse sie. Mache Invasion und lass ihn nicht einfach so oberflächlich dahin leben. Von dieser Kanzel aus wird ja immer wieder dazu aufgerufen, nicht wahr? Lassen wir uns aufrufen. Ich brauche diesen Aufruf. Ich bin dazu geneigt, immer wieder einzuschlafen. Und ich selbst muss beten, Herr, wenn ich schlafe oder wo, an welcher Stelle ich schlafe, wecke mich, Herr. Schließlich weiß man nicht, dass man schläft, wenn man schläft. Ja. Deshalb müssen wir jetzt, wo wir vielleicht wach sind, beten, Herr, wenn ich irgendwo an irgendeiner Stelle schlafe, ich weiß das nicht, aber du weißt es, dann wecke mich, Herr, ich will hellwach sein für dich. Und dann können wir die Weisungen des Geistes schneller erkennen und dienstbereit sein, Hand angreifen. Ob es Stühle stellen ist oder was ist es, ein Zeugnis, Gesangbücher handhaben. Man ist tätig für den Herrn Jesus. Man ist für ihn da, man hat ein offenes Auge für den Herrn. Das lernen wir von dem Apostel Paulus. Ich finde das außerordentlich erstaunlich, was der Herr im Leben dieses Mannes zu Wege gebracht hat. Und es ist für mich eine Herausforderung, ein Stück ähnlich zu sein. Herr, lass mich für dich da sein. Ja? Bewahre mich, Herr, davor, dass ich für mich und die Vergänglichkeit lebe. Das sei unser aller Gebet. Und jetzt wollen wir es äußern, wenn ihr ein Bedürfnis dafür habt. Wir wollen auch dem Herrn danken für seine große Gnade, die imstande ist, einen Menschen zu verwandeln. Vielleicht noch dieses kurz. Paulus schrieb einen Brief an einen anderen Mitarbeiter, Titus. Und Titus hatte es mit Menschen zu tun, mit einer Kultur zu tun, von der vor etwa 600 Jahren, vielleicht noch mehr, ja, ich glaube, es war mehr, 600 Jahre vor Christus, ein Denker dieses Volkes gesagt hatte, die Kreter sind Lügner, Faulenzer und so weiter. Kein gutes Wort hat er für sie zu sagen. Und dann sagt Paulus zu Titus, dieses Zeugnis stimmt, nicht stimmte. Stimmt. Das heißt, die Kreter waren immer noch das, was sie vor 600 Jahren gewesen waren, beziehungsweise wieder. Und jetzt passen Sie auf. Diese Menschen waren vor kurzer Zeit zum Glauben gekommen, die Christen, mit denen Titus es zu tun hatte. Und jetzt lesen Sie mal den Titusbrief. Paulus erwartet, dass in kurzen Wochen oder Monaten ein christliches, ähnliches Leben geführt wird. Gott ist imstande, den größten Taugenichts zu verwandeln in kurzer Zeit. Glauben wir das? Rechnen wir damit? Kein Wunder, dass Paulus sein Flehen mit Dank verbinden kann, weil er so große Erwartungen an seinen Herrn stellen darf. Jetzt wollen wir aufstehen zum Gebet.